Das heißt also, wir bringen eigentlich jetzt mit KI den Store ins Digitale, weil wir werden jetzt das erste Mal in der Lage sein, eine holistische Beratung in ähnlicher Form zu machen, auch wie sie im Store momentan passiert. Das heißt also, du guckst zum Beispiel einmal in die Kamera, wir können ganz viel messen und dann kann die KI dir helfen, was brauchst du eigentlich für eine Brille? Kann dir noch Fragen stellen und so weiter. Kannst du dann noch mit Agenten, also wirklich mit Avataren zum Beispiel, auch also mit sowas experimentieren wir halt gerade. Ne? Das ist so für mich gerade das, wo ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel verändern in der Beratung. Also wir werden einen neuen E-Commerce sehen in den nächsten Jahren, also nicht nur bei uns, sondern ich glaube bei ganz, ganz, ganz vielen Branchen, der ganz, ganz anders sein wird, als er in der Vergangenheit war.
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival. In dieser Folge spreche ich mit einem Unternehmer, den wir beim Festival dringend brauchen. Jemand, der KI nicht aus dem Silicon Valley Elfenbeinturm betrachtet, sondern vom Ladentisch aus. Ich bin Aysche Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast kennt den deutschen E-Commerce von den Anfängen bis in die KI-Gegenwart. Stefan Wolk ist Vice President Digital Solutions und Innovation und CDO bei der Fielmann Group, einem der größten Augenoptiker Europas mit rund 1200 Niederlassungen und Millionen von Kunden. Sein Job ist es, Brückenbau zwischen analoger Beratung und digitaler Exzellenz. Er hat selbst gegründet, lehrt seit über 10 Jahren an der Hochschule Fresenius und lebt wie ich hier in Hamburg. Stefan, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du kommst aus dem E-Commerce der ersten Stunde und bist jetzt schon seit fast 13 Jahren bei Fielmann. Was hat sich denn in den letzten 20 Jahren im E-Commerce fundamental verändert und was überraschend nicht?
Das ist immer so eine schöne Dinosaurierfrage, dann komme ich mir gleich so alt vor. Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass eine Sache ist uns gleich geblieben, tatsächlich auch vor 20 Jahren, der Kunde steht eigentlich immer im Mittelpunkt. Was aber sich verändert hat im E-Commerce ist, glaube ich, das Ganze ist super professionell und als etablierter Kanal inzwischen auch fest da. Insofern war das damals vor 20, 25 Jahren wirklich sehr experimentell alles, so ein bisschen vergleichbar mit heute vielleicht, mit den Zeiten, in denen wir gerade leben, was KI anbetrifft. Und heute ist E-Commerce einfach ein etablierter Bestandteil der Omnichannel-Reise, für uns vor allen Dingen, weil wir ein Omnichannel-Geschäftsmodell haben. Du hast gerade am Anfang gesagt, Augenoptiker, das ist ein Teil, also ist sicherlich das, wo uns die meisten auch kennen, aber da zählt noch ein bisschen mehr dazu. Da gehört zum Beispiel auch das ganze Thema Hörakustik inzwischen auch als wichtiger Bestandteil dazu und auch das Thema Medizingesundheit spielt eine große Rolle in unserem Businessmodell.
Und stell dir mal vor, morgen kommt ein harter Schnitt und du musst in 48 Stunden die Hälfte eures Digital- und Innovationsportfolios stoppen. Ihr habt ja so ein paar Sachen. Welche drei Initiativen würdest du retten?
Gleich die harten Fragen am Anfang. Ja. Ne? Ja. So ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch, finde ich gut. Also, was würde ich auf jeden Fall retten? Also ganz, ganz sicher alles, was einen direkten Kundenmehrwert bringt. Also alles, was Kundeninteraktion bedeutet für uns, wo wir mit digitalen Lösungen unterstützen oder inzwischen auch echte eigene Mehrwerte schaffen. Das würde ich auf jeden Fall versuchen zu halten und gar nicht cutten. Das zweite ist das ganze Thema der Architektur, die wir aufgebaut haben. Wir haben eine sehr Microservice-orientierte Architektur, die sehr modular und flexibel ist. Also insofern, das würde ich versuchen, weiter voranzutreiben. Und als drittes sicherlich das ganze Thema AI-Development, weil das inzwischen ein integraler, wichtiger Bestandteil ist unseres täglichen Arbeitens. Und das, glaube ich, würde ich auch am allermeisten vermissen, wenn ich ehrlich bin.
Verstehe. Dein Motto lautet ja, habe ich gehört, you'll never know until you try. Finde ich sehr gut. Die schwierige Disziplin ist ja oft das richtige Zuhören. Was ist bei dir die Stoppregel? Zeit, Budget, KPI oder Bauchgefühl?
Es ist, glaube ich, ein Mix draus. Also du hast es ja am Anfang richtig gesagt, ich muss unternehmerisch denken. Das ist auch genau meiner Rolle geschuldet. Und insofern spielen harte KPIs eine ganz wichtige Rolle, die auch eine Entscheidung mit beeinflussen. Und wir denken bei Fielmann zuallererst mal aus der Kundenperspektive. Das heißt, wir gucken zu im ersten Schritt drauf, wie ist die Kundenzufriedenheit? Das ist unser wichtigster KPI. Das zweite ist halt, wie viele Kunden kommen halt wieder? Also Customer Retention. Und erst danach gucken wir auf Absatz, Umsatz und Gewinn. So, wenn wir jetzt aber MVPs machen, Piloten machen, Sachen ausprobieren, dann ist es immer auch ein Mix aus diesen harten KPIs, aber auch immer Sachen, wo wir einen Kundenmehrwert sehen. Es gibt manchmal Themen, da hast du im ersten Schritt einen höheren Kundenmehrwert, aber verdienst noch nicht gleich Geld. Ne? Also das Motto, das unser Gründer Günter Vielmann mal ausgegeben hat, ist, ich denke in Generationen. Und das meint er halt nicht nur im Sinne der Übergabe in Richtung seines Sohns, der unser CEO ist. Marc Vielmann ist ja mit 37 ein super junger CEO, sondern der Vater hat das eben auch im Geschäftsmodell verankert schon. Das heißt also, wir haben eben Kunden, die kommen als Kinder zu uns, da verdienen wir vielleicht weniger Geld dran. Und irgendwann, wenn sie dann mal sich eine teurere Brille leisten können, dann geben sie halt auch mehr Geld aus. Das heißt, wir denken halt niemals kurz isoliert. Und das ist in so einer Entscheidung spielt das eine wichtige Rolle. Ne? Also nicht immer nur KPIs spielen natürlich eine Rolle, wir sind kein NGO, aber am Ende des Tages muss auch dieses unternehmerische Gefühl immer dabei sein. Was willst du machen? Was könnte jetzt was Neues sein, was der Kunde gebrauchen könnte, wie du den Kunden begeistern kannst? Und das kann dann manchmal auch überwiegen. Also es ist niemals so nur KPIs oder nur unternehmerisches Bauchgefühl, es ist immer so eine Mischung daraus.
Und wer entscheidet am Ende?
Das ist also... Klar, am Ende, wir haben einen Vorstand, der trifft natürlich Entscheidungen, aber wir haben inzwischen, würde ich mal sagen, eine sehr moderne Unternehmerkultur im Unternehmen aufgebaut. Das heißt also, auch meine Product Manager sind durchaus entscheidungsbefugt im Rahmen ihrer gesetzten Ziele. Wir haben OKRs als Methodik implementiert, also daraus kannst du ja auch eine ganze Menge ableiten. Also das ist jetzt nicht so, dass einer alles entscheidet. Klar, die ganz großen Entscheidungen werden natürlich dann auch von aus dem Management heraus fokussiert. Aber wir stellen das auf eine sehr breite Basis.
Und für viele ist ja Vielmann der Inbegriff des klassischen Stationärhandels. Wie erklärst du dir oder wie erklärst du intern den Kollegen, warum KI kein Hype-Thema, sondern Betriebsnotwendigkeit ist?
Also ich sehe das ja auch, weil ich nun, du hast ja gesagt, schon 13 Jahre dabei bin, ne? Und immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, mit Leuten rede, ist so die erste Reaktion, oh, ich wusste ja gar nicht, dass Firmen auch solche Sachen macht. Ne? Wir sind so, sagen so intern so ein bisschen manchmal der große Graue, weil wir einfach der Market Leader sind in Zentraleuropa. Und uns kennen die Leute, der Brand ist halt bei, ich glaube, 95% und plus in der Markenbekanntheit. Insofern werden wir auch mal sehr stark wahrgenommen über das, was wir über 50 Jahre aufgebaut haben. Ne? So, und das ist halt wirklich etabliert.
Was ja auch ein gutes Zeichen ist.
Ja, und Firmen ist immer der Disruptor gewesen in dem Markt. Ne? Also wir haben die Kassenbrille abgeschafft, die es damals mal gab. Ich kenne das noch so ein bisschen. Man hat ja für 20 Mark damals von der Krankenkasse was bekommen. Ne? Das hat Firmen damals geändert. Das war eine Riesenrevolution. So. Natürlich sind wir inzwischen etabliert. Aber gerade KI gibt uns eine Riesenmöglichkeit in Richtung Kundenmehrwert, Sachen auch schneller zu verändern. Und da wir immer auf den Kunden gucken, unsere Philosophie ist relativ simpel, in einem Satz zusammengefasst, der Kunde bist du. Ja, und das ist schon seit über 50 Jahren. Heute würde man so schön sagen, Customer Centricity oder was es alles so für Buzzwords gibt. Ne? Das hat Günter Vielmann schon in den 70ern gesagt. Da gab es schon noch in keinem Lehrbuch. Hat er gesagt, naja, wenn ich zu dem Kunden nett bin, den behandle wie meine Eltern, meine Freunde, dann kommt er halt wieder, wenn er zufrieden war. Und er erzählt es halt jedem. Und insofern ist für uns KI eigentlich ein Enabler, um noch mehr Kundenmehrwerte zu schaffen. Und wir kommen halt immer von dem Gedanken her, was könnte eigentlich ein Mehrwert sein, nicht von dem, ich muss eine Technologie ausprobieren. Das ist ja so oftmals dieses Spannungsfeld, ne, in dem viele gerade leben. Ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss was mit KI machen, weil alle machen was mit KI. Wie kann ich das irgendwie lösen? Wir gucken immer, was ist das Problem oder was könnte ein Mehrwert sein? Was ist ein Need von Kunden? Wie können wir den mit AI enablen?
Da sind wir auch schon beim Thema. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wo viel man KI heute schon konkret einsetzt und ihr habt ja sicherlich schon mal was getestet, was gut war und auch Sachen, die nicht so gut waren. Wie kannst du uns da einfach mal so ein kleines Intro geben?
Weil ich mal so ganz, ganz kurz nochmal so weg. Optik ist halt eine sehr spezielle Branche. Das ist eine Nischbranche, aber wenn man so weltweit mal drauf guckt, so 150, 170 Milliarden fließen da rein oder werden da an Umsatz gemacht, ist doch schon relativ groß. Ist sehr technologiegetrieben auch schon früher gewesen, ne? Weil wir reden über Messtechnologie, alles, was wir so machen. Jeder, der mal eine Brille gekauft hat, kennt das. Das ist jetzt ja nicht so ein Convenience-Thema. Ich gehe da rein und sage, ich brauche eine neue Jeans und dann habe ich 2 Minuten vielleicht irgendwie Beratung, dann gehe ich raus mit der Jeans, sondern das ist ja ein mehrstufiger Prozess von einem Sehtest, den man machen muss, einer Befassungsberatung, dann die richtigen Gläser und so weiter. Und deswegen ist Technologie im Sinne der Messung schon immer für uns relevant gewesen. Und da wir schon vor einigen Jahren die Herausforderung hatten, wie kriegen wir denn das, was wir im Laden gut machen, auch über digitale Kanäle hinweg in der gleichen Qualität gewährleistet, haben wir uns schon früh mit Large Language Modellen beschäftigt. Weil das ist das Einzige, was du machen kannst, eigentlich um mit Millionen von Daten in irgendeiner Form eine Lösung zu finden, wie du zum Beispiel eine Vermessung des Gesichtes machen kannst, das wir unbedingt brauchen. Ne? Wir brauchen ein Abbild des Kopfes, damit wir überhaupt irgendetwas in Empfehlung, in Richtung passt das und so weiter machen können. Deswegen war KI für uns jetzt kein ganz neues Thema. Ich bin aber ehrlich, das, was mit den generativen Modellen inzwischen möglich ist, ist der absoluter Wahnsinn. Ja, also wir haben auch früher viel Geld investiert in zum Beispiel Erkennung des Gesichtes. Welche Kopfform hast du oder welche Haarfarbe hast du, welche Augenfarbe? Das spielt halt eine Rolle für das, was wir dir empfehlen können. Ne? Welche Fassung könnte dazu passen oder welche Größe zum Beispiel ist. Ne? Bei Brille ist Größe genauso wie bei Klamotten super wichtig. Zu groß oder zu klein, sieht doof aus. Und das geht heute quasi de facto für jeden for free eigentlich mit einem generischen Modell. Ne? Seit letztes Jahr, irgendwann noch vorletztes Jahr kam das halt raus, dass du auch wirklich Face Shapes erkennen kannst, dass du auch Farben erkennen kannst und so weiter. Insofern haben wir dann auch begonnen, das ganze Thema ein Stück weit zu übersetzen und Agentic-Beratung eigentlich auch größer zu denken. Ne? Und was wir heute schon tun, ist, in digitalen Kanälen gibt es eine Menge Services und Tools, wo KI drinsteckt. Also mal so ein, zwei Beispiele. Wir haben zum Beispiel eine visuelle Suche. Super wichtig, weil Brillen sehen irgendwie immer ähnlich aus. Ne? Das ist ein bisschen so, hast du drei gesehen, dann bist du...
Musst du mal aufsetzen eigentlich.
Musst du mal aufsetzen, aber wenn du so drei, vier probiert hast, dann bist du irgendwann so auch, sag, oh, jetzt noch eine, die erste sah ganz gut aus, keine Ahnung. Mhm. Aber was zum Beispiel sehr, sehr häufig passiert, ist, dass Leute sagen, die dich jetzt trage oder die sie tragen zum Beispiel zu einem Berater. Ne? Also das ist, deswegen tragen unsere Optiker zum Beispiel alle Brillen, weil das so ein sehr guter Einstieg halt auch ist. Ne? Die kennen das Produkt. Und dann sagen die Kunden, ja, die sie aufhaben, die gefällt mir, aber die habe ich, finde ich ganz spannend. Haben sie ähnliche oder haben sie noch andere? Und da hilft zum Beispiel im Digitalen dann eben eine visuelle Suche, ähnliche Modelle zu identifizieren. Ja, da kannst du mit Produktdaten einiges tun, aber am Ende des Tages ist halt super schwer, so eine Farbe, Form und so weiter zu beschreiben. Ne? Und da bist du eben mit KI-Modellen viel, viel einfacher unterwegs. Ein zweites Thema, was für uns sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Anprobe. Ne? Wenn du zu Hause bist, hast du eben nicht die Möglichkeit, eine physische Brille aufzuprobieren, dann musst du es irgendwie virtuell machen. Und deswegen haben wir eine virtuelle Anprobe schon vor einigen Jahren gemeinsam mit einem Startup entwickelt. Inzwischen sind die Market Leader in ganz Europa, ich glaube in der Welt, auch relativ weit vorne. Es ist eine französische Firma und die haben mit uns gemeinsam etwas eingebaut in diese virtuelle Anprobe, die also sehr, sehr gut funktioniert. Da kannst du ja mal ausprobieren. Ist echt cool, kann man sich durch verschiedenste Brillen durchklicken. Ziemlich passgenau das Ganze auch inzwischen, ne? Also das ist auch viel technisch passiert. Aber das coolste Feature ist, dass du deine bestehende Brille auflassen kannst. Also wenn du zum Beispiel eine höhere Sehstärke hast, dann kennt das auch jeder, wenn er da beim Optiker ist, dann steht er vorm Spiegel, setzt das Modell auf, musst du ganz dicht dran gehen. Ist irgendwie super unangenehm, ne? Kannst dich nicht richtig erkennen, brauchst du nicht, du guckst quasi einfach in die Kamera und dann wird die existierende Brille einfach wegradiert. Und das geht zum Beispiel nur mit KI, die dann wirklich diese ganzen Formen, Farben und so weiter erkennt und das Ganze dann replaced mit der virtuellen Brille. Das sind so Beispiele, wo wir in der Beratung das Ganze schon einsetzen. Das Zweite, wo wir wirklich, würde ich sagen, inzwischen massive Fortschritte gemacht haben, ist in dem ganzen Development-Part. Ja, also wo du vielleicht vor ein paar Jahren noch so 2-Pizza-Teams hattest, hast du inzwischen viel, viel kleinere Teams, ganz andere Rollen, die du eigentlich brauchst in so einem Konstrukt und du bist halt viel, viel schneller. Also bei uns developen eigentlich heute Leute, oftmals Prototypen, die haben gar keinen Developer-Background mehr. Ne? Die machen das einfach mit KI-Modellen in kürzester Zeit, die ersten Prototypen, die wir auch direkt dann verproben können. Das sind so zwei Sachen, wo wir schon sehr, sehr weit dabei sind.
Ist das Vibe-Coding oder sind das richtige Entwickler in Anführungsstrichen?
Das ist beides. Ne? Also Vibe-Coding ist natürlich immer da, wo du so Prototypen irgendwie machen willst, wo du sagst, du hast vielleicht keine Kappa, du willst schnell mal was ausprobieren. Aber auch im richtigen Developer-Bereich sind wir inzwischen dabei, das Ganze fest zu implementieren.
Jetzt ist ja bei KI vor allem wichtig, dass man die Daten hat und ohne die Daten kann man eigentlich auch keine KI nutzen. Daran scheitern ja auch viele im Mittelstand aktuell, weil sie den Part der Digitalisierung nicht so ganz streng genommen haben. Wie organisiert ihr denn Daten so, dass sie wirklich nutzbar sind für die KI-Systeme und nicht nur gesammelt werden? Weil ich meine, bei so viel stationärem Handel müsstet ihr ja eigentlich auf dem Datenschatz sitzen.
Das hast du absolut richtig erkannt. Das ist übrigens auch mein Reden immer. Wir sitzen auf einem großen Goldschatz eigentlich an Daten, weil wir haben so um 27, 28 Millionen Kunden aktuell. Und da steckt natürlich eine Menge Wissen drin. Und genau das ist eigentlich auch der...
Jahre, ne?
Über die Jahre, genau. Und das ist halt auch der große Enabler. Das, was du gerade am Anfang gesagt hast, was viele als Problem haben, will ich uns jetzt gar nicht frei von machen. Ne? Also auch wir haben noch Themen, wo wir Silos aufbrechen müssen. Das tun wir aber sehr effizient inzwischen. Am Ende ist es so, dass du mit Daten und mit KI nicht nur direkte Angebote für den Kunden schaffen kannst, also dass du sagst, ich weiß zum Beispiel schon, was du alles vorher gemacht hast und ich kann dir das Passende schon empfehlen, was übrigens sehr hilfreich ist für den Kunden, als aber auch für uns, weil wir haben eine riesengroße Challenge, sehr luxuriöses Problem, wir haben zu viele Kunden. Äußert sich halt oftmals in Wartezeiten Und natürlich gibt es eine Menge Kunden. Wir haben gerade so eine aktuelle Studie gemacht und sehen, dass so knapp ein Drittel kauft halt was Ähnliches beispielsweise. Ne? Also gerade in Deutschland jetzt. Andere merken, das ist ein bisschen anders, aber in Deutschland ist das so. Wenn du das weißt, dann kannst du natürlich auch ganz andere Empfehlungen machen. Du kannst die Zeit verkürzen. Warum muss ich eigentlich nochmal vorbeikommen am Ende des Tages? Das kannst du alles mit Daten organisieren. Was du aber auch tun kannst, ist auch die In-Store-Prozesse zum Beispiel mit Daten und KI optimieren. Wir haben vor einigen Jahren Termine eingeführt. Gab es halt vorher nicht. Jetzt kannst du Termine machen, hast natürlich trotzdem Footfall-Kunden, die einfach so vorbeikommen. Mhm. Das Ganze zu orchestrieren bei so einem Serviceangebot, das halt immer sehr unterschiedlich sein kann. Ne? Also es gibt Kunden, da sagst du, okay, brauchst eine halbe Stunde, weil du schon ein bisschen was weißt über den. Dann hast du aber so eine Situation, dass der Kunde sagt, auf die Frage, sind meine Sehwerte noch okay? Ach, ich dachte eigentlich ja, aber ich glaube, sollten wir nochmal messen. Hast du wieder plus 10 Minuten. Das Ganze zu organisieren, zu orchestrieren, machen wir inzwischen mit einem Art In-Store Operating Model, wo wir halt alles einfließen lassen, von Personalplanung, von Wetterdaten, von historischen Daten. Es gibt ja Sachen, die wir kennen immer wieder. Ne? Also du weißt ja einfach auch, was ich Freitagnachmittag, genau, ne, ist es besonders voll. Und dann weißt du vielleicht auch, dass da Kunden kommen, die eher eine aufwendige Beratung brauchen, weil sie eine Gleitsichtbrille benötigen. All solche Sachen kannst du halt mit berücksichtigen. Und da spielen Daten eine Riesenrolle. Das zu organisieren, ist nicht ganz einfach, aber wir sind inzwischen relativ gut aufgestellt.
Und du sagst, Digitalisierung ist ja auch eine Kulturfrage, also nicht nur was die Kunden betrifft. Wie verändert denn die KI die Anforderungen an Mitarbeitende im stationären Handel?
Also zum einen ist natürlich, sind wir in einer Transformation, wie viele andere Firmen auch schon seit Jahren. Ne? Einhergehend mit Beginn der Digitalisierung hat sich da viel verändert. Man kann so ganz grob sagen, bis vor 10, 15 Jahren war eigentlich die Optikbranche nahezu identisch zu dem Status, den du vor 100 Jahren hattest. Ne? Klar gab es so ein paar Geräte, die neu integriert worden sind in den Beratungsprozess, aber eigentlich ist das meiste vom Prozess her relativ gleich geblieben. Das hat sich in den letzten Jahren schon massiv verändert. Insofern war es auch für uns notwendig, da einen Schritt zu gehen. Was aber eigentlich immer im Zentrum bleibt, ist eigentlich, der Mitarbeiter weiß eigentlich am besten, was für den Kunden gut ist, weil er den direkten Kontakt hat. Das habe ich auch sehr hart gelernt, als ich die ersten Digitalisierungsprojekte bei Firmen mit begleiten oder leiten durfte. Wir haben natürlich auch irgendwie Sachen gebaut und gesagt, das ist ganz toll, das wird einen riesen Mehrwert bringen. Dann haben wir es rausgebracht und haben festgestellt, Mist, war komplett das Falsche, müssen wir anpassen. Was wir gelernt haben, ist, die Leute zu integrieren von vornherein. Das heißt, wir haben in vielen, vielen Projekten, sobald es irgendwie einen Bezug gibt zum Kunden oder zu stationär, sind halt Mitarbeiter aus der Fläche mit integriert in die Projektteams. Und das kommt jetzt gerade auch zum Tragen im Sinne von KI. Weil was wir festgestellt haben, wenn du jetzt mal an diese neue Teamkonstellation denkst, die du eigentlich brauchst, wenn du heute developst, heute brauchst du eigentlich Leute, die richtig prompten können, die eigentlich wissen, was sie wollen. Viel weniger eigentlich, ob der Code jetzt sauber ist und ob der genauso ist, wie er immer war. Und deswegen ist es für uns jetzt gerade sehr, sehr komfortabel, dass wir das schon als Prozess hatten. Und diese Leute lassen wir jetzt halt prompten. Und das bringt uns ganz weit nach vorne.
Und wie macht ihr das beim stationären Personal? Habt ihr da so richtig Upskilling-Programme oder?
Also grundsätzlich haben wir, als wir angefangen haben, mit den generischen Modellen uns auseinanderzusetzen und KI quasi zu implementieren, als so eine Art KI-First-Strategie, haben wir angefangen mit einem kleinen Kreis an Menschen. Wir haben uns Leute gesucht aus verschiedensten Unternehmensbereichen. Daraus ist heute so eine Art Ambassador-Programm geworden und das inkludiert natürlich auch die stationären Kollegen. Und ich bin eigentlich echt jeden Tag mal wieder überrascht, was da für krasse Sachen bei rauskommen. Ne? Also am Anfang denkt man so, okay, das ist sehr, sehr nerdig. Und klar, die ersten Schritte waren auch genau die Leute, ne, die irgendwie gesagt haben, ich kenne mich damit aus, ich kann jetzt hier irgendwie wahnsinnig coole Sachen coden in kürzester Zeit. Jetzt hast du aber inzwischen Anwendungsfälle auch im Stationären, wo eher Leute aus der Fläche tatsächlich große Fortschritte machen und großen Impact auch leisten. Und insofern ist es für uns eigentlich immer, wenn wir nachweisen können, dass es ein Mehrwert ist, dann sind die Leute auch bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist halt, wie es immer ist, du musst die Leute ranführen, du musst sie dafür begeistern und du musst aber auch geduldig sein. Und es gibt viele Sachen, glaube ich, die als Frage im Raum stehen. Was passiert in der Zukunft? Wie entwickelt sich das weiter? Jetzt mal zurück zu unserem Luxusproblem. Aktuell und ich glaube auch in den nächsten Jahren wird es eher dazu führen, dass wir das Ganze verbessern können, dass es halt für beide Seiten, für den Kunden als auch für die Mitarbeiter, komfortabler wird. Ne? Weil am Ende hat ein Mitarbeiter natürlich auch genau das Bedürfnis, seinen Lifestyle irgendwie zu optimieren. Und wenn ein Mitarbeiter glücklich ist, dann ist er auch viel netter zum Kunden, wenn er weniger Stress hat. Und da können wir natürlich massiv helfen, gerade mit KI-Ansätzen.
Ja, spannend wird das, glaube ich, in Zukunft noch mehr werden, wenn die KI und Mitarbeitenden immer enger zusammenarbeiten, vor allem auch für die Kunden, ne, im Erlebnis.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich so ein bisschen löst. Das haben wir eigentlich von vornherein getan, von diesem KI als Selbstzweck. Ne? Sondern du guckst halt immer, was ist ein Anwendungsfall, und dann versuchst du eine Lösung zu entwickeln, die dann KI integriert. Aber KI muss gar nicht sichtbar sein für den Mitarbeiter zum Beispiel. Also um mal ein konkretes Beispiel zu bringen. Wir hatten vorhin über dieses Thema Fassungsberatung gesprochen. Also was muss ich dem Kunden eigentlich, was ist das Richtige für den Kunden? Und wir haben natürlich, in Zentraleuropa haben wir eine sehr, sehr aufwendige Ausbildung. Ne? Um Optiker zu werden, musst du halt irgendwie 3,5 Jahre Ausbildung machen. Wenn du noch weitere Sachen machen möchtest, wie einen Sehtest, dann musst du nochmal Zusatzausbildung on top machen und so weiter. Es gibt aber eben auch Länder, wo das nicht so ist. Und wir sind inzwischen auch in Regionen unterwegs, USA beispielsweise. Da hast du ein anderes Skillset auch im Mitarbeiter. Und den kann natürlich auch ein Beratungstool, das KI-basiert ist, für so etwas wie, welches ist die richtige Fassung für den Kunden, viel, viel mehr helfen als jemand, der das irgendwie seit Jahrzehnten schon gelernt hat und weiß. Ja? Aber ich glaube, selbst in Bereichen, wo Leute viel Wissen haben, kann das auch unterstützend sein, ne? Weil du kannst zum Beispiel heute viele Sachen darstellen, was spielt bei einer Brille eine Rolle, wie dick sind die Gläser zum Beispiel. Wenn ich habe eine relativ hohe Stärke mit -4,5 und -5, ich weiß einfach, ich brauche dünne Gläser. So. Aber was heißt das genau? Wie sieht denn das eigentlich in der Brille aus, wenn ich jetzt das Glas nehme? Das zu visualisieren ist beispielsweise etwas, was man halt mit KI extrem gut machen kann, direkt auf die Brille, die du auch kaufen möchtest. Ne? Das hat man vorher mit so kleinen Musterbrillen gemacht, das kannst du heute eben auch anders machen. Und das überzeugt dann auch die Mitarbeiter. Also die würden auf die Frage, will ich jetzt KI nutzen, wahrscheinlich sagen nein. Aber wenn du sagst, hier ist ein Anwendungsfall, guck mal, wie findest du denn das? Dann sagen, das ist ja toll, ja, das ist super. Dann spielt KI eigentlich eher hintergründig die Rolle.
Mhm, verstehe. Und habt ihr was Neues, was jetzt demnächst kommt, worauf sich die Kunden oder Mitarbeitenden freuen können, was ihr jetzt einführt? Worüber du schon sprechen darfst?
Worüber ich schon sprechen darf, ja, also ich will ja gar kein Geheimnis machen. Ich glaube, was alle gerade im Markt bewegt, ist das Thema Agentic Commerce. Ne? Das ist spielt eine wichtige Rolle. Also wie verändert sich zum einen das außerhalb des Ökosystems, also wo ich heute noch zu Google gehe, wie werde ich später meine Produkterfahrung, den Step vielleicht, wo ich Research mache oder wo ich andere Sachen tue, wie wird sich das in Agentic-Modelle verlagern, in die großen von OpenAI und so weiter. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch einen riesen Benefit im Sinne der digitalen Tools, weil wir mal ehrlich sind, du hast ja am Anfang gefragt, was hat sich im E-Commerce eigentlich verändert? Da hat sich vieles getan, aber eine Sache ist gleich geblieben, und das kann ich jetzt wirklich sagen, weil ich ja schon relativ früh mit dabei war. Wir haben den Kunden eigentlich immer gezwungen, ganz, ganz viele Steps nacheinander zu machen. Wenn du an dein Einkaufsverhalten denkst, ne, du musst dann hier klicken, dann musst du hier was im Basket packen, dann musst du hier nochmal Payment anklicken und so weiter. Das sind ja mehrstufige Prozesse. Das gibt es im Stationären so meistens gar nicht. Ne? Also wenn wir eine Beratung machen, dann wirst du ja auch nicht von einer Station zur nächsten geschickt. Dann sagt er so, jetzt übrigens Station 3, dann kommt Station 4 und dann 5 und dann gehen sie am Ende zur Kasse. Sondern das machst du ja eigentlich in einem Flow. Und das haben wir online auch mit guter UX noch nicht wirklich hinbekommen. Also keiner, den ich kenne, hat das wirklich gut hinbekommen. Das verändert sich aber gerade radikal. Das heißt also, wir bringen eigentlich jetzt mit KI den Store ins Digitale, weil wir werden das erste Mal in der Lage sein, eine holistische Beratung in ähnlicher Form zu machen, auch wie sie im Store momentan passiert. Das heißt also, du guckst zum Beispiel einmal in die Kamera, wir können ganz viel messen und dann kann die KI dir helfen, was brauchst du eigentlich für eine Brille? Kann dir noch Fragen stellen und so weiter. Kannst du dann noch mit Agenten, also mit Avataren zum Beispiel, auch also mit sowas experimentieren wir halt gerade. Ne? Das ist so für mich gerade das, wo ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel verändern in der Beratung. Also wir werden einen neuen E-Commerce sehen in den nächsten Jahren. Also nicht nur bei uns, sondern ich glaube bei ganz, ganz, ganz vielen Branchen, der ganz, ganz anders sein wird, als er in der Vergangenheit war.
Mhm. Da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ihr habt ja Millionen Kunden, haben wir schon drüber gesprochen, auch eher das Luxusproblem. Viele davon auch älter, das liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache. Wie gestaltet sich denn der KI-gestützte Service so, dass die nicht ausgeschlossen sind, sondern eben mitgenommen werden? Ne? Das stelle ich mir nicht so einfach vor, wenn ich mir jetzt überlege, meine Mutter müsste mit 72 irgendwie online, also sie kann schon ein bisschen was, aber da glaube ich,
das hört sich niedlich an, wie als wenn sie in der Schule ist. Ne? Ja. Also ich glaube zum einen, wenn wir auf das zurückkommen, dass du KI ja quasi nutzt, um Erlebnisse zu verbessern, also die Customer Journey zu verbessern, dann ist es ja vordergründig nicht unbedingt was Technologisches, sondern es ist ja eher aus der Beratung heraus. Und klar, du hast natürlich im Zweifelsfall eine Barriere, dass du jetzt irgendwie ein Online-Device benutzen musst, aber wenn wir mal ehrlich sind, mein Vater ist auch schon über 70, der nutzt heute ChatGPT, so wie der früher irgendwie gegoogelt hat oder mich angerufen hat. So, und ich glaube schon, dass wir auch ein bisschen mehr Vertrauen haben können in ältere Zielgruppen. Aber am Ende ist es doch so, der Kunde soll doch das nutzen und machen, was er am liebsten möchte. Und wir werden immer Leute haben, die sagen, ich möchte dann auch Jüngere. Ne? Also es hat eigentlich relativ wenig mit dem Alter zu tun. Also ich habe lange auch wirklich daran geglaubt, dass das E-Commerce in unserer Branche einen viel größeren Mehrwert oder einen Stellenwert bekommen wird. Ne? Wir sind aber so ungefähr bei 3-4% in der Optik in Europa, was den Anteil an online verkauften Brillen anbetrifft. Und das wächst auch nicht wirklich rasant, eher so kleinteilig. Es gibt ein paar andere Märkte, wo das ein bisschen größer ist. Das hat aber eher was mit größeren Räumen zu tun, weil du nicht so schnell irgendwo hinfahren kannst, USA zum Beispiel. Ja. Aber grundsätzlich kannst du eigentlich sagen, es gibt immer Leute, die sagen, ich möchte eigentlich diese Beratung haben. Ich möchte mit jemandem sprechen. Und wenn du das gut hinbekommst, auch auf digitalem Weg, dann glaube ich, dass du da auch mehr hebeln kannst. Aber es ist unabhängig vom Alter. Also ehrlicherweise, guck mal, auch in Corona haben die Leute doch angefangen, jeden QR-Code zu scannen und so weiter. Ne? Das hat da vorher auch keiner machen wollen. Inzwischen ist das total etabliert und wir wundern uns gar nicht mehr. Also ich glaube da ganz fest auch an die ältere Generation, dass die Technologie offener wird. Und bin sicher, dass auch die solche Angebote annehmen werden. Aber am Ende, sie können selber entscheiden, wie sie es machen wollen. Deswegen ist es eigentlich egal.
Beides.
Omnichannel heißt ja, du kannst dich völlig frei entscheiden. Du kannst dir auch einzelne Schritte mal da machen und mal da. Ne? Also wenn man mal ehrlich ist, wir haben so ungefähr 50% unserer Kunden, die haben mindestens einen digitalen Touchpoint inzwischen in der Journey. Und du hast es ja richtig gesagt, wir haben ja alle Altersgruppen, also auch die Älteren. Auch die tun das. Ne? Also auch ältere Generationen researchen heute vorher. Also wenn du eine Brille kaufen willst, dann gehst du vielleicht mal auf die Webseite, guckst dir ein paar Fassungen an, probierst die auf und sagst, okay, die gefällt mir, die hätte ich ganz gerne. Und dann äußerst den Wunsch halt im Laden oder die wissen das sogar schon idealerweise dann, dass du es getan hast. Das hat eigentlich wenig mit dem Alter zu tun.
Okay, gut, habe ich was dazugelernt. Hätte ich mehr vermutet, dass das was mit dem Alter zu tun hat. Großkonzerne wie Amazon setzen ja KI mit riesigen Budgets ein. Also da kann man schlecht mithalten. Was rätst du denn Mittelständlern, die diese Ressourcen eben nicht haben?
Ich glaube, dass sich das so rasant entwickelt. Und ich bin da, lass mich da wirklich, sagen wir mal so, alle 2-4 Wochen wieder neu begeistern, was an neuen Sachen auch passiert und was rauskommt. Dass, wenn du jetzt diese Frage mir vielleicht vor einem halben Jahr gestellt hättest, eine andere Antwort darauf gewesen wäre, als ich sie heute geben würde. Heute sage ich, da ist so viel da, dass es inzwischen halt viel kostengünstiger auch machbar ist für kleinere Firmen. Das Wichtigste ist aber eigentlich, und da haben sie eigentlich sogar einen großen Vorteil gegenüber so großen Playern wie Amazon oder großen Tech-Firmen, sind halt ja viel näher am Kunden dran. Das heißt, sie wissen eigentlich, was will der Kunde. Und wenn sie sich darauf fokussieren und genau dafür Lösungen versuchen zu entwickeln, mit dem, was jetzt existiert, und das wird ja immer günstiger. Ne? Das ist ja das Faszinierende. Und die haben halt nicht diese großen Tech-Stacks, die sie zum Beispiel transformieren müssen, das, was ein Amazon hat. Also wenn man mal drauf guckt, was macht Amazon beispielsweise, wenn sie irgendwelche Updates machen müssen, das können sie inzwischen mit KI extrem effizient machen. Das hast du aber nicht, weil du nutzt ja vielleicht als Mittelständler die AWS Cloud und sagst halt, okay, das ist für mich ja ein Capability, das ist ja da. So. Und ich kann eigentlich darauf aufsetzen. Deswegen, diese Frage kriege ich häufig gestellt, weil das irgendwie so ja alle bewegt. Ne? Ja, ich glaube, der Denkfehler, den die meisten machen, ist gar nicht, habe ich jetzt genug Geld oder ist es für mich irgendwie zu groß? Sondern die Frage ist einfach, wo habe ich dann hier gerade einen Kunden-Need, den ich nicht erfüllen kann? Oder wo habe ich einen Prozess, der nicht optimal läuft? Oder ich will was Neues machen. Gibt es nicht eine Möglichkeit, zum Beispiel mit KI etwas schneller zu machen? Ne? Und wir sind ja so ein bisschen als Unternehmen also in unserer Branche sind wir schon sehr groß, der drittgrößte in der Welt. Aber wenn du jetzt mal auf Gesamt guckst, sind wir natürlich kleiner als jetzt eine große Tech-Firma. Wir haben vor ein bisschen über einem Jahr ein Venture-Clienting-Programm eingeführt, um genau zum Beispiel so eine Frage beantworten zu können. Wenn du in irgendeinem Department, einem Bereich im Unternehmen eine Herausforderung hast, dann hast du ja oftmals so, okay, ist entweder zu groß, ich muss daraus ein großes Projekt machen, das machen wir nächstes Jahr, das passt jetzt gerade nicht oder ich habe gerade keine Menschen dafür. Und deswegen haben wir Venture-Clienting eingeführt, weil es gibt unglaublich viele Startups und ganz, ganz viele, die inzwischen mit KI auch Sachen haben als Lösungen, ne, die also viel effizienter und schneller sind, die man mal ausprobieren kann. Und deswegen nutzen wir Venture Clienting einfach als Möglichkeit, Startups schnell an Bereiche heranzuführen und innerhalb von kürzester Zeit, also meistens so 2-4 Wochen, sofort einen Piloten oder einen MVP starten zu können, um dann halt mal was auszuprobieren, was vielleicht vorher mühsam wäre oder teuer wäre.
Das ist ja super, ne? Das ist die Verbindung zwischen traditionellen Familienunternehmen und Startups, was wir sowieso noch ein bisschen zu wenig in Deutschland haben. Insofern gut, dass ihr das an der Stelle so erfolgreich macht. Ich habe so gegen Ende immer noch eine obligatorische Frage, was mich persönlich interessiert. Welche KI-Tools nutzt du denn aktuell am liebsten?
Also, gibt es super, super viele Sachen und mein großer Vorteil ist, ich habe halt um mich herum viele Leute, ein gutes Team, die mich eigentlich den ganzen Tag wieder neu beeinflussen.
Ne? Wie groß ist euer Team in dem Bereich?
Also der gesamte Digitalbereich mit allem ist so ein bisschen 200 plus. Mhm. So diese, sag mal so, das KI-Kernteam würde ich das mal nennen, ne? Sind irgendwie so um die 50 Leute, die, aber es wächst auch gerade. Ja, ja. Und da kommt natürlich ganz, ganz viel Neues rein, weil dann habe ich meine Kids auch noch, die mich immer wieder beeinflussen. Wenn ich aber ehrlich frage, beantworte, was ich gerade aktuell besonders gerne mache, wir haben ChatGPT eingeführt als Enterprise-Variante in den Zentralbereichen, haben das connected mit allem, was möglich ist im Office-Bereich. Das ist unglaublich effizient. Ich spreche inzwischen auch mehr, als dass ich schreibe. Also ungefähr 80% würde ich sagen, mache ich mit Whisperflow, dass ich meine Texte generiere, E-Mails generiere, irgendwelche Briefings generiere und so weiter. Deswegen ist das so, so mein Daily Game Changer, ist eigentlich sprechen mit KI und daraus Inhalte generieren. Das macht mich unglaublich schnell, also hat mich krass gehebelt. Und ansonsten liebe ich Gamma beispielsweise, weil ich bin ja in einer Position, wo man öfter mal auch mal eine PowerPoint bauen muss, um irgendwas, zu zeigen und so weiter. Und das hat ja früher manchmal Tage oder Wochen gekostet, ne? Und dann hast du halt irgendwelche Leute beschäftigt, die dann das noch hübscher gemacht haben und so weiter. Das promptest du heute und dann hast du innerhalb kürzester Zeit wirklich eine zeigbare Version, mit der du arbeiten kannst.
Da hast du aber schon eine Master-Prompt.
Ich mache es meistens so, dass ich über ChatGPT anfange. Das ist so ein bisschen mein Brain und Sparring. Ich habe jetzt auch, weil das habe ich von Kollegen gelernt, der hatte sich einen Agent gebaut, der ihn simuliert. Das habe ich jetzt auch gerade mal getestet. Das ist auch super spannend, um mal so zu sehen, wie würde man selber reagieren oder auch mal die Antithese zu testen. Also was würde ich jetzt nicht machen? Ja. Und das nutze ich halt ganz viel so zum Brainstorming und daraus generiere ich mir dann quasi den passenden Prompt dann für Gamma. Und den Rest macht Gamma dann meistens, so letzten 20% macht Gamma. So im Development-Bereich, Vibe-Coding, nutze ich Cursor halt ganz viel und das fasziniert mich halt unglaublich, was da machbar ist. Also da musste man mir wirklich schon so ein bisschen Bildschirmzeit nachher irgendwie verpassen, weil das macht ja echt süchtig. Ne?
Und ich habe jetzt am Wochenende gelernt, Lovable ist so das, was viele, die nicht coden und nicht programmieren können,
genau, also Lovable ist ähnlich wie Cursor. Ja. Cursor ist ein bisschen technischer, ist dafür aber auch ein bisschen, also aus meiner Perspektive, ich bin jetzt auch nicht der Expert, ne, würden sich wahrscheinlich viele streiten, ist es ein bisschen mächtiger, weil du tiefergehende Integrationen, vielleicht auch bald Backend-Integrationen bauen kannst. So Frontend ist für mich eigentlich enabled, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Also wer Frontend heute ohne KI baut, macht was falsch. Backend wird auch bald folgen. Also das ist absehbar.
Ja. Und gibt es einen bestimmten Prompt, die Denkweise hast du uns ja eben gesagt, aber hast du so einen Master-Prompt, der dir das Leben so viel einfacher gemacht hat oder irgendwas Lustiges von deinen Kindern vielleicht?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mache so eine Art Brainstorming mit ChatGPT und dann checke ich schon nochmal die Prompts, ob die passen. Klar lernst du dann so ein bisschen auch zu challengen, passt das beim nächsten Mal noch genauso? Ich habe auch schon zigmal mir irgendwelche Sachen angeschaut, wo Leute sagen, das sind jetzt genau die richtigen Prompts, die du machen musst oder so. Da bin ich auch mal total begeistert von. Aber für das, was ich so mache, ist es eher dieses iterative Generieren über ChatGPT, den richtigen Prompt zu finden.
Ja, wir haben zum Schluss ja nochmal unsere Statement-Frage zum Festival. Da sehen wir dich ja wieder. Mit wem würdest du gerne beim Big Bang KI Festival essen gehen? Das kann Mittag- oder Abendessen sein oder Frühstück meinetwegen. Und warum vor allem?
Also erstmal, ihr habt eine mega Line-Up. Ich habe mir das nochmal in Detail angeguckt, als ich hier gerade hergefahren bin. Und da sind eine Menge spannender Leute bei. Allen voran würde ich aber tatsächlich, weil ich so eine persönliche Verbindung habe, ich bin im Osten geboren, mit 14 war die Wende und Gregor Gysi ist für mich aus der Zeit damals, aber auch im Laufe der letzten Jahre immer wieder ein Idol gewesen, weil er es irgendwie so geschafft hat, diese Ost- und West-Geschichte so zu vereinen und auch zu begleiten, dass ich den super gerne mal kennenlernen würde. Ich habe den mal im Zug getroffen, mal kurz Hallo gesagt, aber mehr noch nicht. Insofern wäre so Mittagessen totaler Traum.
Ja, okay, wir schauen mal, was wir tun können.
Dann oder Abendessen, ist mir auch egal.
Ja, geht meistens ein bisschen länger, ne?
So ein Abend. Gerne.
Ja. Stefan, danke dir. Was aus diesem Gespräch hängen bleibt, digitale Transformation ist kein Projekt im Einzelnen, sondern eher eine Serie von Entscheidungen, was man stoppt, was man skaliert und Prinzipien, wie man die verhandelt. Wenn ihr genau solche Einblicke aus der Praxis live erleben wollt, dann kommt gerne zum Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.